Liebe Brüder und Schwestern, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Es gibt Organe in unserem Leib, die wir selbstverständlich voraussetzen. Das Herz gehört dazu. So ab der 4. bis 6. Schwangerschaftswoche wohlgemerkt, fängt dieses Herz an zu pumpen und es pumpt hoffentlich möglichst lang. Es schlägt und irgendwann hört es auf zu schlagen. Das Herz eines Menschen hat aufgehört zu schlagen. Und wenn Menschen das sagen, dann hat das schon eine andere Note, als ob man über einen Muskel spricht, der genauso groß ist wie ihre Faust. Nein, das Herz ist nicht nur ein Organ, das lebensnotwendig ist und wenn es in Stolpern gerät, Angst macht. Das Herz ist mehr als das. Es ist ein Ort, in dem wir glauben können, dürfen. Aus meines Herzens Grund. Das ist ein schönes Wort, das mir am Anfang dieses Gottesdienstes aufgeht, weil wir heute über etwas nachdenken dürfen, das wir nicht im Kopf verstehen, sondern nur, wenn unser Herz einen tiefen Grund hat. Und die Frage stellt sich ja, wie tief gründet eigentlich mein Herz oder schlägt es oberflächlich? Der Glaube lädt uns ein zur Herzerweiterung. Medizinisch gesprochen ist das eine Krankheitsdiagnose. Im Glauben verstanden ist es ein Kompliment. Menschen, die eine Herzerweiterung haben, sind Menschen mit Fassungsvermögen für Gott. Wollen wir jetzt unser Herz weiten für ihn und bitten, dass der Herr uns mit seinem Wort und vor allem im Sakrament der Eucharistie dieses Herz von Grund auf füllt. Herr Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, zu heilen, was verwundet ist. Herr, erbarme dich. Du sprichst uns an, du berührst uns in unserem Inneren. Christus, erbarme dich. Erfülle du uns, damit wir Menschen sind, die aus ganzem Herzen leben. Herr, erbarme dich. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähr uns dein mächtiger und guter Gott. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Allmächtiger Gott, wir dürfen dich Vater nennen, denn du hast uns an Kindesstatt angenommen und uns den Geist deines Sohnes gesandt. Gib, dass wir in diesem Geist wachsen und einst das verheißene Erbe empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Lesung aus dem ersten Buch der Könige. In jenen Tagen ging Elia eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss. Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg Horeb. Wort des lebendigen Gottes.
Sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit murrten die Juden gegen Jesus, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Bei den Propheten steht geschrieben: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebes Kind, Brüder und Schwestern, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich gebe, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Liebe Brüder und Schwestern, Hand aufs Herz. Eigentlich müssen wir jetzt die Stirn runzeln. Und wie die Jünger auch und die Juden, die es gehört haben, die Stirn runzeln. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Oder hätten sie gleich nach Messer und Gabel gegriffen? Nein, die meisten haben sich dann verabschiedet. Das war ihnen zu hoch, zu schwierig, zu kompliziert und irgendwie klingt es ja auch verrückt. Also die meisten waren dann weg und wohl nicht mehr gesehen. Einige wenige blieben, warum, weiß ich nicht. Verstanden werden sie wahrscheinlich auch nur zum Teil haben, aber sie tun das Entscheidende, sie nehmen sich Zeit. Sie bleiben bei Jesus, um ihm noch mehr zuhören zu können und dann tiefer zu verstehen. Denn wenn wir besser verstehen wollen, müssen wir uns mehr Zeit geben und ihm auch. Das fehlt vielen in Sachen Glauben. Glauben wird man nicht im Vorbeigehen für sich kurz abholen können, im Drive-Thru-Verfahren. Glaube braucht Zeit. Und wer sich die Zeit nimmt, liebe Brüder und Schwestern, hat alle Möglichkeiten, Jesus etwas besser kennen und verstehen zu lernen. Freilich kann man ja Jesus den Vorwurf machen, hätte er es nicht etwas leichter verdaulich verpacken können. Man kann es ja vielleicht auch leichter machen, damit die Leute besser schlucken können. Aber er hätte es können, nur wollte er nicht. Im Gegenteil. Das, was wir gerade gehört haben, wird er immer wieder wiederholen, so als wollte er diese Worte doppelt und dreifach unterstreichen. Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Jesus bleibt also dabei. Es wird nichts zurechtgestutzt, sondern es steht in seiner herausfordernden Behauptung da. Mein Fleisch und mein Blut für euch zum Essen und zum Trinken. Jesus rückt davon auch nicht ab, als es wirklich ernst wird, todernst. Im Abendmahlsaal bleibt er bei dieser Wortwahl. Er nimmt Brot, spricht das Dankgebet, bricht das Brot und reicht es den Seinen mit den Worten, das ist mein Leib. Er nimmt den Kelch, spricht die Segensworte darüber und reicht den Kelch den Seinen mit den Worten, das ist mein Blut. Das Blut des neuen Bundes, trinkt und tut dies zu meinem Gedächtnis. Und wenn wir bald die Wandlungsworte miterleben dürfen, liebe Brüder und Schwestern, dann sind es wiederum dieselben Worte. Und wenn sie zur Kommunion vorgehen, dann werde ich ihnen den Leib Christi zeigen und sie bekräftigen mit dem Wort Amen, das heißt auf gut Schwäbisch, so ist es, dass das der Leib Christi ist. Wie gehen wir damit um? Oder anders gefragt, wen oder was empfangen wir eigentlich? Das bedarf einer gewissen Klärung. Und wenn man diese Klärung versucht, kann man eine erste falsche Antwort geben, die auch viele gegeben haben damals, als die ersten Christen noch in Zeiten der Verfolgung oft im Geheimen zusammengekommen sind, um dieses Herrenmahl der Eucharistie miteinander zu feiern. Viele waren nicht dabei, aber sie haben vom Hörensagen mitbekommen, dass es da eine neue Glaubensrichtung gibt, die Christen, die sich zusammensetzen und miteinander Fleisch essen und Blut trinken. Natürlich kam sofort der Verdacht auf, bei dieser neuen Glaubensrichtung, die sich da Christen nennen, handelt es sich um Kannibalen. Und man hat sie verdächtigt, verurteilt und zu Tode gebracht. Wie viele Christen der Urkirche haben ihr Leben hingegeben für das Brot des Lebens? Wenn wir zur Kommunion gehen, liebe Brüder und Schwestern, dann sehen wir Brot. Nicht mehr und nicht weniger. Wir nehmen dieses Brot zu uns, empfangen dieses Brot und schmecken Brot. Ungesäuertes Weißmehlbrot. Also die Augen sehen Brot, die Zunge schmeckt Brot, aber da stehen die Worte der Wandlung. Das ist mein Fleisch, das ist mein Blut. Liebe Brüder und Schwestern, wie geht man damit um? Kann man sich das erklären? Lässt sich das verstehen? Oder brauchen wir da nicht ein Herz mit einem tiefen Grund, um das
zu empfangen im Glauben. Denn Jesus sagt ja, mein Vater zieht sie an mich. Und wen er an mich zieht im Glauben, zu dem kann ich kommen. Der große Theologe, vielleicht der größte Theologe überhaupt, Thomas von Aquin, er hat eine Summe der Theologie verfasst, hat am Ende aber nur noch staunen können, gerade über das, was wir immer wieder feiern am Sonntag, Eucharistie. Er sagt, das ist das Wunder aller Wunder. Und in dem schönen Anbetungslied Gottheit tief verborgen, bringt er in der zweiten Strophe einen guten Gedanken. Er sagt, Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehme ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann. Wenden wir uns dem zu und wir werden eines merken, dass das, was wir in der Kommunion, in der Eucharistiefeier begehen, das wir Wandlung nennen, das Geschehen eigentlich ganz gut zum Ausdruck bringt. Vorausgesetzt, wir lassen uns vom äußeren Anschein nicht trügen. Aber das sollten wir auch sonst nicht tun. Oft kann der Anschein, der äußere Schein trügen. Worum es uns gehen muss, ist mit sehenden Herzen das Wesentliche wahrnehmen oder zumindest erahnen wollen. Und wenn das Äußere, der Anschein auch gleich bleibt, das Wesentliche des Brotes, die Substanz dieses Grundnahrungsmittels wird gewandelt. Kraft der Wandlungsworte Jesu, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut. Nehmt, esst und trinkt. Natürlich haben sich Theologen über die Jahrhunderte immer wieder den Kopf zerbrochen, wie man das etwas anders verstehen könnte. Und in der Reformation gab es sogar den sogenannten Abendmahlstreit. Da haben sich sogar die drei Reformatoren, Zwingli, Calvin und Luther, miteinander gestritten. Es gab eine Reformation in der Reformation, weil jeder das, was da in der Bibel steht, mit diesen Einsetzungsworten anders verstanden hat. Nehmen wir zum Beispiel Ulrich Zwingli. Der hat sich nur an den letzten Worten orientiert, tut dies zu meinem Gedächtnis und gesagt, immer wenn Christen zusammenkommen, erinnern sie sich daran, was damals geschehen ist. Ein reines Erinnerungs- oder Gedächtnismahl. Calvin ist da ein wenig weiter gegangen. Er hat gesagt, das bedeutet so viel wie mein Fleisch und mein Blut. Aber essen tun wir dann doch Brot. Und trinken tun wir dann doch Wein. Luther hat das nicht gelten lassen. Er hat gesagt, so weit kann die Deutung nicht gehen. Und er hat von sogenannten Tätelworten gesprochen, die man heute am besten so übersetzt, dass Jesus in der Tat Brot genommen hat, um den Menschen sein Fleisch zu geben, Wein genommen hat, um den Menschen sein Blut zu reichen. Er sagt, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut, daran führt kein Weg dran vorbei. Das ist so. Und das verbindet uns mit den Lutheranern, dass die auch, wie wir Katholiken und die Orthodoxie sowieso, glauben, dass Jesus Kraft der Wandlungsworte wirklich real in unserer Mitte ist. Das nennt man Realpräsenz. Bei den Lutheranern allerdings setzt das voraus, dass eine gläubige Gemeinde da ist. Und nur in der Gegenwart von einer gläubigen Gemeinde, also Ihnen jetzt, und nur in dem Zeitpunkt, da sie da sind, ist Jesus real gegenwärtig. Die katholische Kirche und die Orthodoxie glauben dagegen, dass sich dieses Brot verwandelt, dass sich der Wein verwandelt und Fleisch und Blut leibhaftig bleibt. Und deswegen haben wir in der katholischen Kirche auch den Tabernakel mit dem ewigen Licht. Hier wird Jesus aufbewahrt und zwar leibhaftig gegenwärtig in unseren Kirchen. Und deswegen, Brüder und Schwestern, ist es ja auch oft so schön, wenn man alleine in eine Kirche reingeht, weil man gerade in dieser Einsamkeit der Kirche eine Zweisamkeit der Anbetung findet mit Jesus Christus, der leibhaftig gegenwärtig ist im Sakrament des Altares. Und für mich als Pfarrer ist es schön zu wissen, dass ich jederzeit in die Kirche gehen kann, um den Leib Christi zu nehmen und in den Kranken und Sterbenden zu bringen, die noch einmal kommunizieren wollen. Liebe Brüder und Schwestern, dass uns diese Eucharistie nicht selbstverständlich wird. Dass wir nicht nur ein Herz haben mit einem tiefen Grund, sondern auch ein dankbares Herz. Denn das, was wir feiern, Eucharistie, kann man ganz einfach mit dem Wort übersetzen, Danksagung. Und hätten wir nicht allen Grund, dankbar zu sein, dass Jesus auf diese Idee gekommen ist, die uns Menschen nie in den Sinn gekommen wäre, dass er Grundnahrungsmittel nimmt und sie verwandelt, damit wir ihn leibhaftig empfangen können. Das ist ein Geheimnis des Glaubens, durch das wir Eingeweihte werden Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus in mir und wir in ihm, das formt uns zu einer lebendigen Gemeinschaft, zu dem, was Paulus den Leib Christi nennt, zu dem Sie gehören, Sie und ich auch. Weil wir den Leib Christi aufnehmen und dieser Leib Christi uns zu einer lebendigen Gemeinschaft Kraft seines Leibes vereint. Einige Worte zum Schluss noch zu einem Thema, das auch manche Menschen bewegt. Wie kann man eigentlich Jesus empfangen? Wie geht das? Zunächst einmal aus ganzem Herzen. Das ist vielleicht die entscheidendste Voraussetzung, dass wir kommen und ihn auch wollen, empfangen wollen, empfänglich sind für ihn. Und wie dann? Früher, und zwar die ersten Christen, haben Jesus natürlich mit der Hand empfangen. Darum heißt es ja auch in der Schrift, nehmt und esst. Aber sie haben es immer wieder auch mit einer tiefen Ehrfurcht getan. Im gallikanischen Ritus sollten die Männer sich vorher die Hände waschen und die Frauen haben den Leib Christi auf einem weißen Tuch empfangen. Ausdruck äußerer Ehrfurcht für die innere Haltung. Im 9. Jahrhundert dann hat sich die Mundkommunion eingeführt und das aus gutem und praktischem Grund auch. Denn die Mundkommunion sollte zeigen, dass man eine tiefe innere Offenheit und Empfänglichkeit, eine Ehrfurcht hat. Aber zugleich sollte man auch jedes Krümelchen bewahren, auf den Boden zu fallen. Denn wenn Sie den Leib Christi, der ja oft gebrochen wurde, in die Hand nehmen, kann das ein oder andere zu Boden fallen. Und der dritte Grund war, dass Menschen nicht mehr genau wussten, wie man mit der Kommunion umgeht. Manche haben die Kommunion mit heimgenommen, dem Vieh in den Barren hineingestreut, damit sie mehr Milch geben. Oder man hat es irgendwo sonst unter das Kopfkissen gelegt. Diesem abergläubischen Missbrauch der Kommunion wollte man dadurch entgegenwirken. Heute ist die Mundkommunion in vielen katholischen Ländern weltweit nach wie vor gängige Praxis. Paul VI. Hat nach dem Zweiten Vatikanum auch die Handkommunion wieder eingeführt und erlaubt, die bei uns ja bei den meisten auch Verwendung findet. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, wie wir äußerlich gesehen den Leib Christi empfangen, sondern wie wir es innerlich tun. Und der, der uns so nahe kommen will, dem müssen wir nahe sein. Und wenn Sie mit Ihrer Hand zur Kommunion gehen, in Corona-Zeiten haben wir ja dazu mehr Zeit, lohnt das heutige Evangelium schon einmal nachzudenken, wie will ich dich eigentlich empfangen? Die Kommunionkinder in Biberbach und auf Faltern machen oft eine große Schale mit ihren Händen. Eine andere, zweite Handhaltung, die in die frühchristliche Zeit zurückführt, ist, die beiden Hände wie ein Kreuz zu formen. Und damit zu zeigen, Jesus, aus deinem Tod und deiner Auferstehung ist die Frucht des Lebens gekommen für mich. Feiern wir diesen Gottesdienst jetzt, freuen wir uns auf die Wandlung und lassen uns dann vom Herrn einladen zur Kommunion mit ihm. Amen.
Bekennen wir jetzt gemeinsam unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Thank you.
Herr Jesus Christus, in der Eucharistie schenkst du dich selbst. Wir dürfen uns dich einverleiben. So vertraust du dich uns ganz an. Weil wir Menschen das Brot zu ewigem Leben selbst nicht gebacken bekommen, bitten wir dich, erhalte in deinen Gläubigen die Dankbarkeit für das Geschenk der Eucharistie. Wir bitten dich, erhöre uns. Weil Glaube aus der Tiefe kommt, bitten wir dich, gib uns Mut zum Hören auf das, was du uns sagst, damit wir dich und dein Wort besser verstehen lernen. Wir bitten dich, erhöre uns. Weil der äußere Anschein allzu oft trügt, bitten wir dich, verleihe uns ein sehendes Herz für das Wesentliche. Bitten dich, erhöre uns. Weil Kommunion Gemeinschaft heißt, bitten wir dich, lass nicht zu, dass wir jemals von dir getrennt werden. Herr Jesus Christus, du in uns und wir in dir erlangen wir lebendige Gemeinschaft mit Gott. Dafür danken wir dir. Amen.
Die Kollekte am heutigen Sonntag ist für die Flutkatastrophenopfer in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Und ich danke an der Stelle ganz herzlich allen, die bereits großzügig gespendet haben. Das Geld werden wir dann gesammelt an Ort und Stelle bringen. Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Amen. Herr, unser Gott, wir bringen die Gaben zum Altar, die du uns selbst geschenkt hast. Nimm sie von deiner Kirche entgegen und mache sie für uns zum Sakrament des Heiles. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit, Ursprung und Vollendung allen Lebens. Darum kommen wir auch vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Verkünden wir das Geheimnis unseres Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und wir bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, mit dir zu leben und dir zu dienen. Und wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Bertram und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die uns vorausgegangen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir beten in dieser heiligen Feier besonders für Agathe und Hubertus Oettle, für Otto Klaus, für Georg Nowak und für Cherubina Mieslinger. Und wir bitten dich, nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme du dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen. Durch deinen Sohn Jesus Christus. Denn durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unsere Tage. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Was wir Menschen selbst nicht schaffen, dürfen wir Gott anvertrauen. Der Friede, den die Welt sich selbst offenbar nicht geben kann, ist ein Friede, den wir von ihm erbitten. Und er hat versprochen, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Schauen wir auf Jesus Christus und erkennen wir in diesem gebrochenen Stück Brot seinen hingebungsvollen Leib für uns. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben, verspricht Christus, der Herr. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Das heilige Sakrament bringe uns Heil, es erhalte uns in der Wahrheit und sei unser Licht in der Finsternis. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ende des Gottesdienstes ein Blick auf die mit dem Sonntag beginnende Woche. Am kommenden Dienstag feiern wir in Pieperbach den heiligen Laurentius, der ja Kirchenpatron ist neben dem heiligen Jakobus. Und um 19 Uhr am Freitagabend gedenken wir der selige Marco Daviano, der mit am Anfang der Pieperbacher Wallfahrt steht, ein großer Prediger des Kapuzinerordens, der auch einen schönen Krankensegen uns erhalten hat. Und deswegen ist am Ende des Gottesdienstes kommender Freitag 19 Uhr auch die Möglichkeit zum Empfangen des Krankensegens mit dem großen Kreuzpartikel. Am kommenden Wochenende feiern wir Marie Himmelfahrt. Wenn Sie mögen, kommen Sie um 9 Uhr hierher oder schon am Vorabend um 19 Uhr nach Bieberbach. Dort ist dann auch eine Lichterprozession zur Lourdesgrotte. Auch am 15. eine Wallfahrt nach Wemding. Alle näheren Informationen, wann es losgeht und wie man da mitmachen kann, entnehmen Sie dem Amtsblatt oder dem Kirchenanzeiger am Eingang der Kirche. Ich darf Ihnen jetzt noch einen gesegneten und möglichst sonnigen Sonntag wünschen und eine gut gelingende neue Woche. Der Herr sei mit euch. Gott, der mächtige Vater, segne euch, er schenke euch gedeihliches Wetter und halte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Er segne die Felder, die Gärten, den See und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebraucht, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Und der Segen des allmächtigen und guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über euch und unser Land, über eure Arbeit und die Früchte der Erde und bleibe bei euch alle Zeit. Und nun geht hin in Frieden.